Ja, ich begrüße euch jetzt einfach nochmal, aber gar nicht wegen euch, sondern wegen allen, die am Podcast zuschauen, auch in unserer Location in Balingen. Herzlich willkommen einfach auch euch, dass ihr dabei seid, mega cool. Und auch unsere Podcast-Zahlen gehen immer mehr nach oben. Wir erleben das, dass wir schon Sonntage haben, wo wir mehr Leute quasi am Video haben als live. Und das finde ich irgendwie auch eine spannende Situation. Ja, irgendwie crazy. Weil wir sind ja so unter uns und doch ist das unter uns größer, als wir so denken. Und das finde ich super, super spannend. Es geht in dieser Serie um Namen. Also das Ding da hinten, das hängt nicht zufällig, ja. Name ist Programm dieser Serie. Und ich hatte ein bisschen komisches Erlebnis mit dem Thema Namen. Ich war mal jung. Ich weiß, ich sehe immer noch so aus, aber es ist schon ein paar Jahre her. Da war ich noch in der Schule und ich hatte eine etwas interessante Mitschülerin. Also interessant insofern, die hatte 11 Geschwister und einen halben Zoo zu Hause. Unter anderem einen Vogelstrauß und einen Waschbär. Und das hat mich super neugierig gemacht. Gut, das Mädel auch, aber das war fast noch wichtiger. Und ich kam zu der nach Hause und die 11 Geschwister und die Tiere hatten alle ganz, ganz speziell, komisch, bedeutungsvolle Namen. Und ich habe irgendwie so gedacht, boah, krass, also mal 11-mal dir einen Namen einfallen lassen und dann noch so kompliziert und schwierig. Und ich habe nicht so ganz geblickt, was das soll. Bis zu meinem zweiten Besuch, da habe ich die Mama kennengelernt. Sie hatte ein, sagen wir mal, fromm, strenges Elternhaus. Und ich kam rein, zweiter Besuch, ja. Ich kam rein, die Mama sah mich, sie nahm mich zur Seite, so, zog mich wirklich so am Hemd zur Seite und sagt, weißt du, dass du Interesse an meiner Tochter hast, ist für mich in Ordnung. Aber ich muss dich etwas fragen. Boah. Hey, ich weiß, also 12 Kinder. Ich muss dich was fragen. Ich dachte, nein, nein, nicht beim zweiten Termin. Also das will ich jetzt nicht hören. Und ich sah sie an, voller Spannung. Sie blickte mich an und die Frage kam, wie heißt du wirklich? Ich dachte, echt jetzt? Ich so, ja, Mike, nein, ich, doch, ja, nein, also ich weiß schon, dass man dich so nennt, aber wie heißt du wirklich, sage ich, ja, Mike, nein, weißt du, Namen haben eine Bedeutung, Mike hat keine Bedeutung, du kannst nicht Mike heißen, oha, ich habe Glück, ich habe noch einen Oliver, gell? Also sonst wäre ich ja völlig anonym gewesen, aber Sie meinte das wirklich ernst. Und ich dachte, gut, 12 Kinder, Vogelstrauß, hat man einen komischen Humor. Nein, das war ihr Ernst. Viel, viel, viel später habe ich erst kapiert, was da abging und wie sie drauf war. Sie war eine sehr, sehr bibelengagierte Person. Sie hat viel in der Bibel gelesen, drumherum geforscht. Und in der Bibel haben Namen krasse Bedeutung. In der Bibel hat eigentlich keine Person einfach so einen Namen, ja, sondern da steckt immer was dahinter. Und Namen haben was mit Identität zu tun. Und in ihren Augen war Mike jetzt kein Name und jetzt hatte ich keine Identität. Für mich damals sehr crazy, bis ich mich selber viel mit der Bibel beschäftigt habe und gemerkt habe, hey, da ist schon was dran. Namen haben eine krasse Bedeutung in der Bibel. Und so haben wir uns auch mit Namen beschäftigt in den letzten Wochen und setzen das heute nochmal fort. In Jesaja 9 heißt es, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Das behaltet mal im Hinterkopf, ja, dieses Befreien von einer schweren Last. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Das sind diese Namen, die ausgesprochen sind über den, der da kommen soll. Friedensfürst. Und je nach Übersetzung wirst du feststellen, da gibt es zwei Varianten. Manchmal steht da Friedefürst und manchmal Friedensfürst. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist Kümmelspaltung oder steckt was dahinter? Und als ich mich genau mit diesem Namen auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, da steckt wirklich etwas dahinter, hinter diesem Unterschied. Und das finden wir in der eigentlichen, in der hebräischen Bedeutung dieses Namens. Der Name besteht nämlich aus zwei Teilen. Der erste Teil ist Friede. Also man kann das jetzt so auslegen, friedlicher Fürst. Also Gandhi-mäßig. Und es gibt elends viele Menschen, die sagen, ja genau das war Jesus. So ein Easy-Peasy-Typ. So ein bisschen langer Bart, marschiert durch die Welt, hey, gewaltfrei, jo, Revolution und so, voll cool. Hey. Na, das kann man natürlich lesen in diesem friedlicher Fürst, aber das ist nicht gemeint damit. Frieden ist das hebräische Wort Shalom. Und Shalom ist ein mega großes Wort. Shalom meint ganz, ganz viel, nicht nur Friede, sondern da steht dahinter, unversehrt sein. Mir fehlt nichts, mir geht es gut, ich bin gesund. Heil sein. Wohlbefinden. Wohlbefinden ist ja mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Gell? Das meint Shalom. Ich fühle mich wirklich wohl, es geht mir gut. Ich habe Frieden und zwar ganzheitlich. Überall, in allen Bereichen meines Lebens, einen inneren, einen äußeren Frieden. Sicherheit, intakte und enge Beziehungen ist Shalom, materielle Versorgung und nicht zuletzt Glück. Das alles meint Shalom. Und ihr merkt, das ist ein sehr umfangreiches Wort. Und jetzt kommt das zweite Wort, der zweite Teil, Fürst. Und Fürst heißt im Hebräischen Sar. Und Sar wird übersetzt in den meisten Fällen mit Oberbefehlshaber, also ein militärischer Begriff. Aber das Spannende daran ist eigentlich, Sar ist ein aktives Wort. Also da passiert etwas in diesem Wort. Und Sar kann man am besten übersetzen mit Herrschaft an sich nehmen. Also das ist was Aktives. So, und wenn du das jetzt zusammenführst, diesen Shalom und den Sar, dann kommst du auf eine Aussage, die heißt, Jesus als der Oberbefehlshaber, der die Herrschaft über den Shalom hat. Jesus als ein Oberbefehlshaber, eine militärische Machtposition, der aktiv die Herrschaft über den Shalom ergreift. Und jetzt möchte ich dich mal ganz persönlich einfach fragen, gibt es auch nur einen einzigen hier im Raum, mal ganz ehrlich, der sagen könnte, dass er in seinem Leben einen allumfassenden Shalom empfindet? Immer Frieden, immer Wohlbefinden, immer Ruhe in dir, immer materiell geht es dir gut, in allen Bereichen deines Lebens. Spannend, gell? Entweder habt ihr schlecht gefrühstückt oder es ist wirklich keiner da. Jesus als derjenige, der über diesem Shalom den Oberbefehl hat. Und als ich das gelesen oder studiert schon fast habe, diese zwei Teile, da bin ich erstmal ein bisschen erschrocken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wurde auf einmal klar, Shalom, dieser wirkliche Friede, ist etwas, das man beherrschen kann. Und wenn man etwas beherrscht, dann kann man das gleichzeitig auch wegnehmen. Und das fand ich ein bisschen gruselig. Wo ich gesagt habe, wie? Da gibt es einen, der kann mir Frieden geben und der kann ihn auch wegnehmen. Bisschen spannende Situation. Ich weiß nicht, wie du mit Jesus unterwegs bist, aber möglicherweise bist du jemand, der sich Christ nennt. Und möglicherweise hast du folgende Situation schon mal erlebt. Da hat sich ein Unfriede in dir breit gemacht. Du kannst nicht gut schlafen, dir geht's nicht gut, du bist irgendwo in einem Konflikt drin oder irgendwas, wo du merkst, nee, Frieden habe ich nicht. Und jetzt setzt du dich hin und fängst an zu beten und sagst, Jesus, schenk mir Frieden. So, die Situation haben vermutlich viele schon erlebt. Vielleicht hast du auch erlebt, dass du genau das betest und es passiert nichts. Jesus, schenk mir Frieden. Und am nächsten Tag, Jesus, schenk mir Frieden. Jesus, schenk mir Frieden. Jesus, schenk mir Frieden. Und es passiert nichts. Und ich habe etwas verstanden, warum das so ist, diese Situationen, warum es sie gibt. Wisst ihr, ganz, ganz selten schenkt Jesus einfach so Frieden. Einfach so. Du sagst, Jesus, schenk's mir, bam, da hast du's. Und dann solltest du echt jubeln. Das ist die Ausnahme. In den allermeisten Fällen deines Lebens verfolgt Jesus eine Strategie in Bezug auf Frieden. Und diese Strategie, die Jesus verfolgt, die ist sehr provokant. Und ich möchte dafür ganz kurz noch beten, dass wir das richtig verstehen. Heiliger Geist, ich weiß, dass du jetzt hier bist und ich weiß, dass wir dich jetzt in diesem Moment brauchen. Denn um diese freche Strategie von Jesus verstehen zu können, brauchen wir es, dass du sie uns erklärst. Und ich bitte, dass du das jetzt tust. In Jesu Namen. Amen. So, wir steigen ein in eine Bibelstelle in Matthäus 8 beschrieben. Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, sie weckten ihn und riefen, Herr, 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 wir werden untergehen. Und Jesus antwortete ihnen, hey, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Vertraut ihr mir so wenig? Und dann stand er auf, befahl Wind und Wellen sich zu legen. Sofort hört der Sturm auf und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. So, was ist die Strategie dahinter? Zunächst mal, Jesus geht mit denen aufs Boot raus, er fährt raus auf den See und er sieht, dass Sturm kommt. Jesus war da ziemlich gut drin. Und wisst ihr, was er macht? Jetzt kommt die Strategie.
Der schläft. Was eine Strategie.
Wisst ihr was? Ich habe mir die Alternative überlegt. Was, wenn Jesus Strategie gewesen wäre, sich an die Bootskante zu setzen und über den Sturm nachzudenken? Boah, krass, was kommen da für Wellen? Hey, wenn die noch höher werden, dann schwappen die über die Bootskante, dann füllt sich das Boot. Was, wenn da noch ein Schugger kommt, dann könnte das Boot untergehen. Vielleicht reißt es einen mit, vielleicht geht er unter im Wasser, vielleicht ist das Wasser arschkalt und wenn ich dann auch untergehe und gehe in das Wasser rein, dann gehe ich vielleicht unter. Und boah, wenn ich da untergehe, ich weiß, hast du schon mal so Gedanken, ja, im Wasser unterzugehen? Wir hoffen ja immer, dass es nicht so tief ist, gell? Warum? Ist also, als ob es eine Rolle spielt, also ich weiß nicht, aber Jesus hat nicht darüber nachgedacht. Jesus hat sich nicht gefragt, was der Sturm alles machen könnte. Wisst ihr warum? Da hätte er nicht schlafen können. Wenn Jesus über den Sturm nachgedacht hätte, hätte er nicht schlafen können. Und ihr guckt genauso, wie es mir ging. Ich habe gedacht, was ist daran eine Strategie? Und die Strategie ist genial. Wenn ich ganz ehrlich bin, meine Strategie ist es, ich wende beinahe 100% meiner Energie auf den Sturm. Meine Energie im Leben geht voll auf den Sturm. Wenn ich in einen Konflikt gerate, wenn sich ein Konflikt anbahnt, dann mache ich mir so viele Gedanken. Hey, was kann das alles auslösen? Was könnte passieren? Und wenn der jetzt mit dem redet und der mit dem und dann geht der vielleicht und dann... Oh. Meine ganze Energie geht in den Sturm. Und vielleicht kennst du sowas im Leben. Ich möchte ein ganz kleines psychologisches Geheimnis verraten. Fand ich super spannend. Der mit Abstand größte Anteil unserer Sorgen, und da reden wir von über 90%, richtet sich an morgen, an übermorgen, an überübermorgen. Wenn du in so einem Konflikt stehst, wenn du in so einem Sturm bist, wenn du merkst, das Leben, das rüttelt so richtig an dir, frag dich einfach mal nur ganz kurz, was habe ich jetzt für ein Problem? Ja, das könnte alles tun. Nein. Was habe ich jetzt gerade für ein Problem? Also jetzt gerade? Ja, jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz viele meiner Stürme kommen nachts. Und dann liegst du im Bett und wenn du dich ganz ehrlich fragst, was habe ich jetzt gerade für ein Problem? Ja, deine Probleme will ich haben. Die Decke ist so schön gemütlich. Da liegt eine Frau neben mir. Ich habe eine tolle Wohnung. Ich könnte schlafen. Ja, was sind das für Probleme? Merkt ihr was? Unsere Stürme finden im Morgen und übermorgen statt. Jesus schläft im Jetzt. Da ist eine Strategie dahinter. Ich finde das so lustig, wenn man sich mit Ängsten beschäftigt, da kannst du manchmal echt über dich selber lachen. Wir denken ja immer, das, von dem wir Angst haben, das ist total normal, dass man da Angst hat. Von wegen. Also ich kann mich ja echt outen. Wisst ihr, vor was ich echt Angst habe? Achterbahn. Achterbahnen sind für mich der Horror, weil die sind gemacht für Menschen bis 1,95. Und ich bin 2 Meter groß und da ist das total logisch, dass du Angst bekommst, dass du dir natürlich den Kopf anrammen könntest. Weil deutsche Ingenieure, wenn die für 1,95 bauen, dann reißt sie mit 1,96 den Schädel weg. Ja, ihr lacht. Ich finde das nicht lustig. Das ist eine echte Angst in meinem Leben. Und für mich ist das normal. Ja, da hat man Angst. Aber wisst ihr was? Es gibt Menschen, für die ist das nicht normal. Die bezahlen Eintrittsgeld dafür. Die gehen da rein, die genießen das. Die jubeln, die könnten sogar schlafen in einer Achterbahn. Und so lustig das ist, so unlustig ist es, wenn es deine Realität ist. Da, wo du mega Angst hast, da, wo du denkst, es ist normal, Angst zu haben, können andere schlafen. Die erfahren Frieden in dem. Und allein diese Erkenntnis hilft dir schon einen ganz großen Teil weiter. Zu wissen, nein, das ist gar nicht normal, Angst zu haben. Es gibt vielleicht Strategien, es gibt einen Weg, es gibt einen Frieden über diesen Ängsten. In der Bibel gibt es eine spannende Aussage, Psalm 119, da heißt es, dein Wort ist wie ein Licht auf unserem Weg. Und ich erkläre euch gleich noch, wie das ganz genau gemeint ist mit diesem Licht. Aber zunächst mal findet sich da eine Zusage, dass Gott in deinem Leben immer da sein wird. Egal, ob du im finsteren Tal bist oder ob du gerade mitten in der Beleuchtung stehst, Gott wird immer da sein und Gott wird immer ein Licht für dich in deinem Leben haben. Das ist die Zusage, die dahinter steckt. Und die finde ich schon mega krass. Aber wir erleben es ja oft anders. So, morgen habe ich mir sagen lassen, ist Heiligabend. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Mal ganz kurz, Hand hoch. Wer würde gern so Heiligabend verbringen? Ja, gibt es ein paar? Jo, doch einige, gell? Und für die, die jetzt nicht gestreckt haben, vielleicht ist für dich das mehr so ein symbolisches Bild. Das steht für Harmonie, das steht für Frieden, das steht für so eine richtige Idylle, in der man Weihnachten erleben möchte. Und das ist auch mega cool. Aber jetzt stell dir vor, du bist mitten in so einer Idylle drin und dann Mellow, gell? Das ist überhaupt nicht witzig. Du möchtest sie genießen, du möchtest die Harmonie und die Stimme genießen. Es nervt, gell? Es nervt megamäßig. Und wisst ihr was? Mein Leben sieht manchmal genau so aus. Ganz genau so. Du steckst mittendrin in deinem Leben, es läuft alles gerade wie geschmiert, es ist alles gut, du hast irgendwie die Dinge geregelt, es ist richtig harmonisch, es ist idyllisch, du sitzt vielleicht zu Hause, genießt den Abend irgendwie und da kommt eine WhatsApp, eine Mail, eine SMS, ein Brief. Da kommt eine Nachricht in dein Leben hinein wie eine Kettensäge. Auf einmal teilt dir jemand mit, boah, dass er eigentlich einen Ultra-Konflikt mit dir hat, dass er gar nicht mit dir zusammen irgendwie leben möchte, dass er irgendwie nur Stress mit dir hat. Dein Chef macht irgendeine Mitteilung. Da kommt irgendeine Nachricht von einem Unfall in deinem Leben. Da kommt eine Nachricht von irgendwas. Und mit einem Schlag ist Schluss mit Idylle. Mit einem Schlag gibt es nur noch die Kettensäge in deinem Kopf. Und all diese Gedankenspiralen. Was macht das jetzt mit mir? Boah, wie gehe ich damit um? Hey, und wieso der? Also überhaupt, da hätte ich ja so viel zu sagen. Und dann fängst du dir an, die ganze Rede schon mal im Kopf zu schreiben, was du dem alles mal sagen wolltest. Und du merkst, dein Hirn fängt an, sich immer mehr und immer mehr und immer mehr mit dem Sturm zu beschäftigen. Und immer mehr dreht sich alles um diese Sache. Meine Energie geht in den Sturm. Was soll das Ganze mit diesem Wort Gottes als Leuchte? Ich weiß nicht, ob du dich das jemals gefragt hast, wie das funktionieren soll, das Wort Gottes als eine Leuchte. Ich habe mich erinnert, wie das in meiner Kindheit so war. Ich war ein sehr ängstliches Kind. Ja, also vor allem nachts, das war für mich eine schlimme Zeit. Ich habe immer hinter jedem Vorhang und immer irgendwas gewittert so. Aber wenn ich richtig Angst hatte, haben mir meine Eltern einen Trick verraten. Sie hatten mir so eine Taschenlampe geschenkt und dann konnte ich diese Taschenlampe nehmen und dann konnte ich so leuchten. Und dann habe ich so in die Ecken reingeleuchtet und dann bin ich noch ein bisschen näher hingegangen. Alles gut. Da ist überhaupt kein Monster hinter meinem Vorhang. Also die schlimmsten Dinge waren die Plakate, die ich selber aufgehängt habe. Die sahen nachts so gruselig aus. Vielleicht bin ich deshalb kein Bayern-Fan mehr, aber keine Ahnung. Ja, ich oute mich als Kind, hing da bei mir Bayern-Plakate. Ich habe so eine Taschenlampe genommen und in die Angst hineingeleuchtet. Und auf einmal war die Angst weg. Jesus sagte, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch, das heißt so viel wie meine Spielregeln, auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, diese Spielregeln, die ich euch auferlege, das drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wir kommen jetzt an einen ganz kritischen Punkt dieser Predigt. Vielleicht fühlst du dich bis jetzt gut unterhalten. Vielleicht kannst du einiges nachvollziehen. Dann sage ich dir, jetzt wird es echt spannend. Und jetzt kommt ein Punkt, an diesem Punkt scheiden sich die Geister, seit Jesus gelebt hat. Der Fürst des Friedens. Derjenige, der Frieden geben kann und Frieden nehmen kann, macht eine ziemlich krasse Aussage. Er sagt, wenn du meine Spielregeln befolgst, dieses Joch auf dich nimmst, wirst du Frieden finden, wenn nicht, dann nicht. Und wisst ihr was, wir Christen, wir haben was ultra kompliziertes aus Jesus gemacht. Jesus ist ultra einfach. Er sagt, ich gebe dir Spielregeln für dein Leben. Wenn du danach lebst, wirst du Ruhe finden. Wenn du es nicht tust, wirst du es nicht finden. So einfach. Ja, aber. Schauen wir es uns mal an. Jesus spricht von Vergebung. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich glaube, das Wort ist eindeutig, was dort steht. Aber wir Christen kommen auf die wahnwitzige Idee und sagen, hey Jesus, voll cool, echt voll geil. Was der gesagt hat, der hat mich erlöst, der hat meine Sünde weggenommen. Ja, stimmt. Und was sagt er? Wenn du nicht vergibst, wird dir nicht vergeben. Ja, das hat er so nicht gemeint. Das muss man mal im Griechischen nachgucken, ob das nicht doch anders steht. Nein, das hat er genau so gemeint. Du kannst abends ins Bett gehen und Abend für Abend beten. Herr, schenke mir Frieden. Und in 99% aller Fälle wird er es nicht tun. Weil er sagt, vergib du. Hier lebst du in einem Konflikt, hier lebst du in einer Problemzone. Hier hältst du immer noch fest an deiner Oma, an deiner Mutter, an die Leute, die schon gar nicht mehr leben und du hältst immer noch fest. Wenn du nicht loslässt, kann ich dir den Frieden nicht geben, um den du mich bittest. Zweites Beispiel, mega oft hier erlebt in dieser Gemeinde. Ist ganz praktisch. Es gibt ein Ehegebot, gehört zu diesem Joch von Jesus, Spielregeln. Die Bibel sagt, es gibt eine Vorstellung, wie Ehe zu funktionieren hat. Und das ist die Gemeinschaft von zwei Menschen, von Mann und Frau in der Ehe, inklusive des Zusammenlebens, des Rechtsschlusses, der Sexualität. Jetzt kommen so viele Menschen zu mir und sagen, Mike, ich kriege keinen Frieden in meiner Beziehung. Sag ich, okay, wie lebst du sie denn? Ja, also bei mir ist das schon ein bisschen speziell. Das ist jetzt mein dritter Partner und der ist noch nicht ganz geschieden und wir wohnen zusammen, aber ich möchte nur Frieden. Können wir beten? Sag ja, wir können beten. Sag aber die Wahrscheinlichkeit, dass du über dieser Situation Frieden bekommst, ist relativ gering. Das dritte und vielleicht krasseste Beispiel, Feindesliebe. Lukas 6, ein ganz krasses Kapitel in der Bibel, möchte man nicht lesen, ist echt nicht cool. Da sagt Jesus, wir sollen die Menschen lieben, die es nicht gut mit uns meinen. Wir sollen die Menschen segnen, die uns betrügen. Wir sollen den Menschen nachgehen, die wir am liebsten wohin schicken würden. Und Jesus sagt ganz krass, wenn ihr das nicht tut, werdet ihr keinen Frieden bekommen. Jesus, der Friedefürst, der uns Frieden geben kann. Die Bibel spitzt sich zu und wir finden eine ganz krasse Situation im Hebräerbrief, die ich euch einfach so komplett jetzt mitgeben möchte. Manchmal denke ich, es ist das Beste, wenn das Wort Gottes einfach für sich selber spricht. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, diesen Frieden zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren schon gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts. Denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zur Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagt Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hat. Und das bedeutet jetzt, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren. Doch sie haben die Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Darum lasst uns jetzt alles dran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, diesem Shalom, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, nachts vor allem, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Wisst ihr, natürlich liebt Gott dich. Und natürlich ist Jesus für dich gestorben. Und das darfst du einfach annehmen und daran darfst du festhalten und vertrauen. Aber wenn wir der Strategie des Friedensfürstens nicht folgen, müssen wir den Preis dafür bezahlen. Und du wirst im Unfrieden leben. Im Kolosserbrief gibt es eine krasse Stelle. Da heißt es mal, dass der Geist Gottes und sein Wort in uns wie ein Schiedsrichter ist. Der Geist Gottes und sein Wort wie ein Schiedsrichter. Und vielleicht kennst du das in manchen Situationen deines Lebens. Da merkst du, da innen drinnen, da pfeift es ganz leise. Und du spürst, hey, irgendwas stimmt nicht. Ich krieg keinen Frieden in der Sache. Ich krieg keinen Frieden über den Auftrag, über den Kunden, über das Geschäft, über die Beziehung, über den Hauskauf, über meine Gemeindewahl. Ich krieg keinen Frieden. Das ist das Pfeifen des Schiedsrichters. Egal, wie du zu Jesus schon stehst, ob du ihm bereits nachfolgst, ob du ihn Herr nennst oder nicht, ich habe das Gefühl, dass Jesus heute an jeden Einzelnen von uns eine Message hat. Er sagt, wenn du in deinem Leben dich nach Frieden sehnst, wenn du den Wunsch hast, diesen Shalom in deinem Leben zu erfahren, dann beuge dich unter dem Fürsten des Friedens. Kehre um. Gibt es in deinem Leben einen Punkt, wo du sagst, hey Jesus, nee, das nicht. Nee, dem vergebe ich nicht. Nein, daran halte ich fest. Nee, Jesus, also in das Zimmer kommst du mir nicht rein. Jesus lädt dich ein. Lass uns mal alle aufstehen. Vater im Himmel, du hast 700 Jahre bevor Jesus kam, angekündigt, dass er kommen wird. Und du hast ihm den Namen Fürst des Friedens gegeben. Jesus, und ich bete um Vergebung, dass wir dir nicht gegeben haben, was dir zusteht. Ich bitte um Vergebung, dass du uns vergibst, dass wir dich nicht anerkannt haben als Fürst, als Oberbefehlshaber des Friedens. Wir suchen an allen möglichen Ecken und Enden dieser Welt nach Frieden, anstatt uns unter dein Joch zu stellen. Und ich bete, Herr, dass du uns vergibst und dass du uns eine neue Chance gibst. Und ich weiß, du wirst es wieder tun. Amen.